die Presse.
Im gelb-blau-roten Jogginganzug mit weißen Sternen drauf hat sich Venezuelas Präsident Nicolas Maduro vor seinen eigenen Anhängern hingestellt und sich zum Wahlsieger erklärt.
Del triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela.
Aber nicht nur der autokratische, schon bisher Präsident, auch die Opposition hat den Wahlsieg für sich reklamiert.
Que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González.
Während nun vieles auf einen massiven Wahlbetrug durch das Maduro-Lager hindeutet, versinkt das Land noch weiter im Chaos. Bei Protesten gegen das Wahlergebnis sind in den vergangenen Tagen bereits 11 Menschen ums Leben gekommen und es könnte noch schlimmer kommen. Willkommen zu einer neuen Folge von Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist David Freudenthaler und wir richten heute den Blick auf Venezuela. Das Land mit den größten Ölreserven der Welt ist in den letzten Jahren in eine tiefe politische und vor allem wirtschaftliche Krise geschlittert. Wie konnte es dazu kommen? Wie geht es jetzt weiter und welche Rolle spielen dabei die geopolitischen Interessen von China, Brasilien und den USA? Ich bin jetzt mit unserem Korrespondenten Andreas Fink verbunden. Andreas, wo erreiche ich dich denn?
In Buenos Aires, Argentinien, wo ich meinen Arbeitssitz habe. Wo ich wohne seit 17 Jahren.
Du berichtest ja jetzt für die Presse und auch andere deutschsprachige Medien, eben für den gesamten latein-südamerikanischen Raum und jetzt ganz intensiv auch zu den Wahlen in Venezuela. Erzähl einmal, wie ist denn da die Stimmung, die du da momentan mitkriegst?
Ja, die Stimmung war, die Opposition hatte immer wieder, natürlich auch über die sozialen Netzwerke verbreitet, große Hoffnungen, ja, und auch diese Hoffnungen massiv transportiert, dass es diesmal klappen könnte, dass die Wahl, die da veranstaltet wird, trotz aller zu erwartenden Betrugsversuche, weil ohne Betrug hat es nie Wahlen gegeben unter den Chavistas, zumindest seit 10 Jahren nicht mehr. Am Anfang bei Chavez war es noch ein bisschen offener, aber jetzt, seitdem Maduro dran ist, also seit 2013, hat es immer wieder massive Betrugsvorwürfe gegeben. Aber trotz aller Betrugsversuche, dass es möglich sein wird, mit großer Mehrheit die Wahl zu gewinnen. Und das hat natürlich große Hoffnungen gemacht innerhalb von Venezuela und auch bei den fast 8 Millionen Emigranten, die inzwischen sich auf vor allem Südamerika, aber auch den Rest der Welt verteilt haben. Und diese ganze große Hoffnung, die hat sich Ausdruck verliehen. Hier war ein riesiges Fest vor der venezolanischen Botschaft. Alle waren bester Stimmung und alle waren mit leuchtenden Augen dort gestanden und haben gehofft, dass endlich die Nachricht kommt, dass es vorbei ist. Ja, ich meine, die letzten Jahre, es ist ja nicht nur politische Unterdrückung gewesen, es ist ja vollkommene Unterdrückung von allen Lebensbereichen gewesen. Ja, aber wenn du jahrelang kein Klopapier bekommst, wenn dir 5 Tage die Woche der Strom abgestellt wird, wenn die Kinder in den öffentlichen Schulen nur noch mehr 2 Tage unterrichtet werden, weil der Staat die Lehrer nicht bezahlen kann und so weiter, dann ist es ja kein Leben mehr. Also, und das ist halt so. Außerdem ist ein System, wo du einfach den Mund nicht aufmachen kannst und keinerlei Möglichkeiten hast, dich da irgendwie dagegen zu wehren.
Ja? Jetzt sprechen ja die Opposition und auch internationale Wahlbeobachter Nicolas Maduro den Wahlsieg ab und sprechen von einem Wahlbetrug. Jetzt frage ich mich, kann man das überhaupt schon so sicher sagen? Gibt es da wirklich 100%ige Bestätigung dafür?
Na, 100%ige Bestätigung gibt es natürlich nicht, weil die sitzen ja da drauf. Aber die haben die Wahl veranstaltet und die sitzen auf den Akten. Das Problem ist nur, dass sie es nicht gezeigt haben. Und das ist natürlich hochgradig verdächtig, weil wenn man eine Wahl abhält, eine Wahl, wo es wohlgemerkt nur um einen Präsidenten, um das Präsidentenamt ging. Es ging nicht um andere Gremien, um Provinzregierungen, um Parlament. Es ging wirklich nur um die Wahl des Präsidenten. Ja? Und man hat elektronische Wahlmaschinen. Und dann braucht man 6 Stunden, um das Ergebnis zu präsentieren. Und wenn man das Ergebnis präsentiert, zeigt man keinerlei Belege dafür. Also da waren natürlich die Vermutungen, dass es da massive, Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Also das ist jetzt höflich ausgedrückt. Mhm. Aber vor allem, weil dann am Tag drauf der Wahlleiter den Präsidenten ernennt, ja, schnell, ohne ein offizielles Wahlergebnis zu präsentieren, Ja, und das ist bis heute nicht da. Ja. Bis heute gibt es keinerlei Daten, die man normalerweise nach Wahlen hat, wo die in Computergrafiken dargestellt wird, wie die Stimmenverteilung in dem und dem Stimmbezirk war oder in der und der und dem Bundesstaat. Nichts davon ist da. Ja? Und das Einzige, was da ist, ist das die Wiederernennung von Präsident Maduro.
Ja? Jetzt waren ja auch die bisherigen Wahlen, Wahlsiege von Maduro auch in der Vergangenheit nicht immer ganz lupenrein. Er gilt ja als ja durchaus extremer Linkspopulist, beerbte 2013 seinen politischen Ziehvater Hugo Chavez, unter dem es ja grundsätzlich bergauf gegangen ist damals mit dem Land. Kannst du vielleicht ganz kurz skizzieren, wofür Nicolas Maduro eigentlich steht politisch?
Naja, da sind jetzt in der Frage mehrere Sachen drin, die ich gleich widersprechen möchte, ja. Also, unter Chavez ging es in dem Land ein paar Jahre bergauf, weil der Ölpreis in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts extrem geklettert war. Also, 2008 lag der Ölpreis bei 150, fast 160 Dollar pro Barrel. Unter den Umständen hat natürlich jeder Erfolg. Chavez hat aber diese unglaublichen Einkünfte praktisch wahllos unter die Bevölkerung gebracht. Und als dann der Ölpreis irgendwann mal aufhörte zu steigen, dann auch noch massiv Schulden gemacht, um seine Wiederwahl zu gewährleisten 2012. Damals war ich noch in Venezuela. Als ich damals dort war und als Chavez das letzte Mal gewählt wurde, bevor er dann starb, war das Land schon bis über alle Ohren verschuldet. Mhm. Und Maduro hat dann 2013 übernommen und 2014 ist der Ölpreis auf 40 Dollar pro Barrel gefallen. Und seitdem ist halt der totale Absturz gewesen. Venezuela hat nur noch mal 20% seiner Wirtschaftsleistung, die es Anfang des Jahrhunderts hat. Ja. Also das, so einen Absturz hat ein Land, in dem es keinen Krieg gegeben hat, noch nie erlebt. Und wofür steht Maduro, Linkspopulist? Naja, er redet halt immer davon, für ihn sind alle seine politischen Gegner Faschisten. Aber tatsächlich ist das, was der Herr Maduro da aufführt, eines mit linken Ornamenten, eine mit linken Ornamenten dekorierte Militärdiktatur, die natürlich keinerlei Anzeichen hat von irgendwelchen Liberalen oder, aber es ist natürlich überall der Staat drin und so weiter. Aber das, was jetzt im Moment dem Maduro etwas Auftrieb verschafft hat, ist, dass er den Dollar eingeführt. Also es ist sehr, sehr schwierig, ihn als linksextrem zu bezeichnen, wenn er sich damit rechnet, den Dollar einzuführen.
Ja, klar. Ja. Ich meine, er erhofft sich natürlich dadurch mehr wirtschaftliche Stabilität für sein Land.
Naja, die wirtschaftliche Stabilität kam in gewisser Maße. Da wird es aber jetzt schwierig, weil natürlich damit zu rechnen ist, dass die Embargos weiter zunehmen werden jetzt in den nächsten Wochen.
Kommen wir auf die Wirtschaft ein bisschen später noch zu sprechen. Jetzt würde mich noch interessieren, wer ist denn eigentlich die Opposition? Ich meine, einerseits ist da immer von der Oppositionsführerin Maria Corina Machado die Rede. Der Spitzenkandidat war aber ein anderer, nämlich der 74-jährige Edmundo González. Warum machen die das so kompliziert? Also warum gibt es da so ein kompliziertes Konstrukt und steht da nicht einfach die Oppositionsführerin dann auch als Spitzenkandidatin gegen Maduro auf dem Wahlzettel?
Weil sie nicht darf. Weil Richter, also Marionetten in Rom, Frau Machado im Januar schlicht und einfach die politische Betätigung dieses passive Wahlrecht für 15 Jahre genommen haben. Das ist eine Technik, die ja auch Herr Putin anwendet, die in Nicaragua massiv angewandt wurde. Es geht einfach so, dass die Justiz wegen irgendwelcher mehr oder weniger fadenscheinigen Gründen möglichen Kandidaten das Recht abspricht, sich an Wahlen zu beteiligen. Aber Frau Machado hat im letzten Jahr, im letzten Oktober, in einer internen Wahl aller Oppositionsparteien, das sind, ich glaube, 15, 16, die veranstaltet wurde, aber mit nicht nur von Parteimitgliedern, sondern von der gesamten Bevölkerung, die abstimmen wollte, über 90% der Stimmen gekriegt innerhalb der Opposition als Spitzenkandidatin für die Wahl. Und das ist sehr außergewöhnlich, weil die Opposition es immer wieder, oder weil es Maduro immer wieder geschafft hat, die Opposition zu spalten. Erstmals seit langer Zeit hat es wirklich eine Einheit gegeben hinter der Frau Machado. Und als eben das passiert ist, als die Chavisten gesehen haben, oh, Achtung, jetzt haben wir da wirklich eine gefährliche Gegnerin auf der anderen Seite, haben sie halt die Justiz in Bewegung gesetzt und die Kandidatur von Herrn Machado im Januar verboten. Die Argumente waren, dass sie in früheren Jahren, also Frau Machado war immer sehr, sehr, sehr entschieden gegen die Chavistas, und also die Justiz hat Machado inhabilitiert wegen angeblicher, nein, weil sie halt in früheren Jahren, ich glaube es war im Jahr 2012 und 2014, ausländische Intervention in Venezuela gefordert hat. Aber diese Extreme hat Frau Machado in den letzten Jahren aufgegeben und hat jetzt eben eine Kampagne aufgestellt, die sich wirklich vor allem den Akzent legt auf friedfertige Proteste, friedliche Proteste.
Du hast es vorhin angesprochen, Venezuela ist extrem abhängig vom Erdölpreis, der ja sehr stark schwankt, immer wieder. Jetzt ist Venezuela das Land mit den größten Erdölreserven der Welt, müsste de facto eigentlich stinkreich sein. Gleichzeitig, wir haben die katastrophale wirtschaftliche Situation schon angesprochen. In den letzten Jahren hat es eine Hyperinflation gegeben. 2018 wurde die Inflation auf 65.000% geschätzt. Das kann man sich gar nicht mehr wirklich vorstellen bei uns. Jetzt trotzdem noch einmal die Frage, du hast vorhin angesprochen, dass der Vorgänger Hugo Chavez das Land eigentlich hoch verschuldet hinterlassen hat. Aber wie konnte es jetzt so weit kommen, dass Maduro das Land in den folgenden Jahren dermaßen hinuntergewirtschaftet hat, dass wirklich es da zu diesem riesigen Exodus, dass da mehrere Millionen Menschen das Land verlassen haben, dass es dazu gekommen ist?
Wenn Sie die Regierung fragen, wird die sagen, das liegt alles an dem Embargo. Aber das ist natürlich glatt gelogen, weil die Leute schon fürchterlich, also das Embargo war 2019 von Trump verhängt worden, nach der letzten Wahl, die auch sehr unsauber war. Und der wirtschaftliche Abstieg, dieser massive Abstieg begann 2014. Ja? Das heißt, vor allen Embargos. Haben die Amerikaner den Venezuelanern schon noch das Öl abgekauft. Das Problem war nur, dass die Venezuelaner nicht mal mehr das Geld hatten, die Öllöcher zu warten. So, was ist passiert? Venezuela hat seit den 70er Jahren praktisch keinerlei andere industrielle Aktivitäten mehr betrieben als diese Ölwirtschaft. Hat sich extrem abhängig gemacht von diesem Ölexport. Und gleichzeitig wurde unter dem Chavismo immer weniger reinvestiert. Die Ölfirma ist staatlich und die staatliche Ölfirma musste jedwede andere Aktivitäten finanzieren, hat unglaublich viel Personal aufgenommen, die überhaupt nichts mit Ölproduktion zu tun hatten, aber auf der anderen Seite Spezialisten in die ganze Welt verloren. Kolumbien hat eine ganze Ölindustrie aufgebaut mit venezolanischen Experten. Ja. Die Fachleute, die Techniker sind reihenweise verloren gegangen und die Ölindustrie ist total vor die Hunde gekommen. Venezuela hat mal 4 Millionen Barrel pro Tag produziert und im letzten Jahr ist es runtergegangen auf 400.000 Barrel. Das heißt, das ist wirklich nur mehr ein Zehntel von dem, was sie mal produziert haben. Und das ist eine Summe von Korruption, Fehlentscheidungen, Misswirtschaft, alles zusammen. Ja, und natürlich auch das Embargo. Das Embargo hat natürlich in den letzten Jahren auch gewirkt. Die Venezolaner waren gezwungen, ihr Öl über Graumarkt zu verticken, das Ganze dann nach China. Eigentlich ist das venezolanische Öl ideal, um in die USA exportiert zu werden, weil dort die passenden Raffinerien stehen, die mit dem schweren venezolanischen Erdöl zurechtkommen. Woanders gibt's die gar nicht. Und dieser Weg war halt zu seit dem Embargo. Und Biden hat das jetzt zwischenzeitlich aufgehoben, weil die USA natürlich auch Interesse haben an dem venezolanischen Öl, weil es die geografisch nahe Reserve wäre für die US-Produktion.
Und natürlich hat man in den USA auch nicht zuletzt deshalb ein Interesse, dass es da zu einem Regimewechsel kommt. Das kann man wahrscheinlich sagen. Und China, du hast es angesprochen, ist ja inzwischen der mit Abstand größte Abnehmer von Erdöl aus Venezuela. Da zeigt sich ist schon durchaus auffällig, dass sowohl China als auch aus Russland kamen Gratulationen jetzt zum Wahlsieg von Maduro. Das sind aber zwei der ganz wenigen Länder, die den Wahlsieg wirklich anerkennen. In den unmittelbaren Nachbarländern hat man mit Maduro eigentlich schon länger gebrochen. Die bekommen, wie gesagt, seit Jahren diesen Massenexodus aus Venezuela direkt zu spüren. Wie fasst man denn im Umfeld von Venezuela, in den Nachbarstaaten, in Südamerika, dieses Wahlergebnis auf?
Also es gibt drei Reaktionen. Wie Sie gesagt haben, es gibt die Staaten, die den Wahlsieg anerkennen. Das ist Russland, China, Iran Und dann die engen Weggefährten von Venezuela in der Region, wie Kuba, Nicaragua und Bolivien. Und dann gibt es Staaten, die sofort gesagt haben, diese Wahl akzeptieren wir nicht. Die sind auch vor allem aus der Region. Aber inzwischen haben sich da auch Kanada und Italien angeschlossen. Aber geführt wird das Ganze von Javier Milei in Argentinien. Aber auch auf der Linie sind Länder wie Uruguay, Peru, Paraguay, Ecuador, Panama, Costa Rica. Und auch Chile, was erstaunlich ist, weil dort ja eine linke Regierung herrscht. Aber Boric hat gesagt, also der Präsident Boric hat gesagt, diese Wahl ist vollkommen falsch gelaufen. Er will Ergebnisse sehen und er würde seine Position revidieren, wenn die Ergebnisse ihn überzeugen würden. Aber solange das nicht so ist, erkennt er das nicht an. Und dann gibt es eben Staaten in der Mitte, dazu gehören die USA, dazu gehören die Europäische Union und dazu gehören die wichtigen Nachbarn Venezuelas, also die beiden wirklich wichtigen, Kolumbien und Brasilien, die versucht haben, das Ganze ein wenig den Fuß vom Gas zu nehmen und sagen, ja bitte, zeigt uns halt bitte die Akten. Ja. Jetzt ist es so, dass Lula gestern, also der Präsident Brasiliens, gesagt hat, ja, es war ja in Wirklichkeit eine relativ ruhige Wahl und eigentlich war das alles im normalen Rahmen. Da haben natürlich auch viele sich gefragt, bitteschön, was sagt der jetzt? Ja. Und der normale Rahmen schließt also Lulas Worten ein, dass die Regierung die Zahlen schon vorlegen muss. Ja. Und die Opposition ja dann die Möglichkeit hätte, im Rahmen der Gesetze diese Ergebnisse zu bestreiten vor der Justiz. Aber wer die Justiz in Venezuela kennt, sagt, das ist natürlich eine Witzantwort. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass Brasilien bereit wäre, unter irgendwelchen Umständen die Wahl von Maduro anzuerkennen. Und da fragt man sich, warum? Und da gibt es zwei Antworten drauf. Einerseits, wahrscheinlich hat Brasilien Angst davor, dass sich Venezuela noch weiter radikalisiert und halt als Standort von Iran und Kuba und der Hisbollah übrig bleibt, ja. Und auch Russland, ne. Und das andere ist, dass Lula, also, und seine Partei, die brasilianische Arbeiterpartei, stark gefördert wurden immer mit Geld aus Venezuela und die haben dort einfach noch Verpflichtungen. Also tatsächlich hat Lulas Partei bereits die Wahl anerkannt.
Okay.
Er selber ist dann noch ein wenig weil er ist ja Präsident, aber seine Partei hat schon gesagt, hey, nee, wir gratulieren. Und zur Rolle Chinas ist wichtig. China ist der größte Ölabnehmer, aber es hat schon bezahlt. China hat mehr als 60 Milliarden Dollar in Venezuela investiert und ausstehen. Klar haben die Interesse daran, dass diese Regierung bleibt und das in Öl zurückzahlt.
Okay, also es gibt da durchaus große internationale Interessen, dass durchaus der Maduro weiterhin an der Macht bleiben könnte. Lieber ja. Andreas, ich danke dir für deine Einschätzungen.
Ja, gerne.
Wie es in Venezuela jetzt weitergeht, darüber werden neben der parteiischen Justiz einerseits die immer heißeren Proteste entscheiden und natürlich spielen da auch geopolitische Interessen eine ganz große Rolle. Von uns war es das für heute. Die aktuellen Analysen vom eben gehörten Andreas Fink zu den Folgen des umstrittenen Wahlergebnisses in Venezuela, die verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Für heute sage ich, David Freudenthaler, danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bei der Hitze aufs Trinken nicht vergessen.